Also es war für mich, nachdem ich dann aus der Karibik gegangen bin und wie gesagt, da bin ich, also man kann auch ohne Abi, kann man auch Karriere machen, also kommt vielleicht drauf an, in welchem Bereich, aber wenn jetzt jemand wirklich Karriere machen möchte, sag ich immer, man muss dafür nicht studieren. Es gibt auch, wie gesagt, in gewissen Branchen auch andere Wege. Ist halt klar, man muss halt dafür hart arbeiten. Dann muss man überlegen, okay, passt das nochmal? Mir hat es dann eben nicht mehr gepasst, nur zu arbeiten und wenig Freizeit zu haben. Und ich wollte vor allen Dingen was Soziales machen. Weil
ja, das ist Jules von travelandliveabroad.com und sie ist eine totale Inspiration und der lebende Beweis, dass selbst wenn man die Schule irgendwann mal abbricht, es doch noch irgendwie schaffen kann, das Reisen zum Leben zu machen. Also wirklich sehr inspirierend. Sie hat viele Stationen bisher erlebt und viele Dinge auf der Welt gesehen und es ist ein sehr, sehr nettes Gespräch geworden, worüber ich mich sehr freue, dass es endlich stattgefunden hat. Wir haben viele, viele Versuche gehabt. Es hat nicht funktioniert und jetzt hat sich endlich mal wieder Zeit genommen für mich und wir haben einen Ort gefunden, wo das Internet gut genug war, um diese Folge aufzunehmen. Also Jules an der Stelle, vielen, vielen Dank. Und hier eine kleine Warnung, es wird heute eine sehr, sehr lange Intro von mir geben. Ich habe sehr viel zu erzählen und es ist allgemein eine sehr lange Folge. Also nehmt euch ein bisschen Zeit. Wenn ihr mein Gelaber vielleicht nicht anhören wollt, dann könnt ihr natürlich vorskippen, aber dann bekommt ihr natürlich nicht diese ganzen tollen Neuigkeiten mit, die ich euch hier zu erzählen habe. Als allererstes, alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com/Folge99. Das ist nämlich die 99. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und in den Shownotes habe ich euch natürlich den Blog von Jules verlinkt und ihren Instagram-Account mit ganz, ganz vielen tollen Bildern aus der ganzen Welt. Sehr inspirierend, also geht auch auf jeden Fall dort mal vorbei und hinterlasst einen Kommentar, wie toll ihr diese Folge und wie inspirierend ihr es fandet. Ja, nächste Woche 100. Folge. Wow, 100 Folgen Off-the-Path, sehr krass. Unglaublich, also es ist wirklich nur die reinen Dienstagsfolgen, ne? Die reinen Dienstags-Off-the-Path-Folgen sind davon dann nächste Woche 100 online. Total verrückt, hätte ich nie gedacht, dass wir diesen Meilenstein irgendwie erreichen. Und an der Stelle natürlich auch nochmal ein großes, großes Sorry. Eigentlich hätte ja diese Woche schon die 100. online gehen können, aber letzte Woche ist kein Podcast online gegangen. Ich habe es leider nicht geschafft. Vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen. Ich habe einen Schlaganfall in der Familie gehabt und habe vor ungefähr anderthalb Wochen alles stehen und liegen gelassen, um mich nur um die Family zu kümmern. Ich habe wirklich gar nichts gemacht, gar nicht gearbeitet, keine Zeit mehr dafür gehabt. Und mich halt so um die Dinge gekümmert, um die man sich halt kümmern muss, wenn man halt sowas hat in der Familie. Sowas wie ein Schlaganfall. Wir werden alle älter, also wir sind jetzt nicht alt, aber Family wird halt immer älter und entsprechend passieren solche Dinge. Es ist nicht das erste Mal und da musste ich mich halt eben drum kümmern. Aber jetzt diese Woche geht es jetzt endlich online. Ich hoffe, ihr habt den Podcast nicht allzu sehr vermisst. Wobei eigentlich hoffe ich schon. Ich hoffe, ihr habt ihn vermisst. Bedeutet, dass ihr ihn toll findet. Und diese Woche geht es jetzt endlich weiter. Und ab sofort geht es wieder wie gewohnt weiter. Gewohnt wie die letzten 99 Folgen. Jede Woche ein neues Abenteuer. Nicht nur hier im Podcast, also da, wo ihr ihn jetzt gerade hört, sondern halt ab sofort auch auf Spotify. Ich habe nämlich gestern ganz zufällig gesehen, dass wir endlich aufgenommen worden sind. Ich hatte ja schon die Nachricht bekommen, ich hatte es euch ja schon mitgeteilt, aber wir waren bisher nicht online. Und gestern habe ich gesehen, dass die ersten Downloads von Spotify kommen. Richtig, richtig cool. Es hat über ein Jahr gedauert. Ich war sehr penetrant. Ich habe nicht aufgehört, Spotify zu nerven. Ich habe gesagt, ihr müsst den Off the Path Podcast endlich aufnehmen. Es geht nicht anders. Und siehe da, irgendwann haben sie dann meine E-Mail irgendwann gelesen und mich immer in den Spam-Ordner geschoben. Und sie haben Off the Path aufgenommen. Nur ganz, ganz wenig deutsche Podcasts haben es in diese App geschafft. Und ich bin sehr glücklich und sehr stolz darauf, dass wir es alle zusammen mit Off the Path geschafft haben. Ja, was noch? Letzte Woche habt ihr vielleicht mitbekommen, wir waren in Berlin, Lin und ich waren in Berlin bei SDA Travel im Shop und haben, was wir ja schon seit sehr, sehr langer Zeit angekündigt haben, unsere allererste Leserreise vorgestellt. Es geht im April 2018 vom 10. bis zum 20. April nach Südafrika. Mega cool. Wir schauen uns gemeinsam die Kapregion an, Kapstadt, die Garden Route und es wird ganz, ganz toll. Lin und ich sind natürlich mit dabei und 7 von euch. Wir werden uns Kapstadt genauer anschauen. Wir gehen hoch auf den Tafelberg wandern. Es geht hoch auf den Lion's Head zum Sonnenuntergang. Das Kap der guten Hoffnung, da gehen wir wandern. Wir gehen samstags zum Neighbor Goods Market, was sehr, sehr cool ist. Wir machen einen Barista-Kurs. Wie ihr wisst, wir lieben Kaffee, wir lieben Flat White und es gehört so viel zu einem guten Kaffee, dass wir der Meinung waren, dass jeder es wissen muss. Nein, wir missionieren nicht, aber es ist einfach sehr, sehr interessant und diese Reise steht natürlich halt auch im Zeichen davon zu lernen. Reisen ist die beste Universität, die es gibt. Nirgendwo auf der Welt lernt man so viel, wie wenn man unterwegs ist. Und das war uns ganz, ganz wichtig. Und wir gehen nach Stellenbosch, wo wir Mountainbiken gehen und durch die Weinberge und ein paar Weinproben machen. Wir werden surfen gehen, wir gehen mit Robben schwimmen. Es geht ins Gondwana Game Reserve, wo wir gerade erst im April waren. Und dort gibt es dann 4 Tage Safari mit 6 Safaris. Wir schlafen im Eco-Camp. Das heißt, wir haben jeder ein eigenes großes Zelt. Also das ist ein Doppelbett, das teilt man sich dann mit jemandem. Und wir haben dieses ganze Camp für uns gemietet. Und das wird total geil, weil wir morgens halt immer die Safaris machen. Nachmittags machen wir Conservation Work. Also wir helfen den Rangern im Reservat. Dort alles instand zu halten, den Tieren zu helfen, das wird extrem cool. Die haben zum Beispiel auch ein Auswilderungsprogramm, wo man vielleicht ab und zu mal helfen kann. Es ist ein sehr, sehr tolles Reservat, ein tolles Camp, wo wir dann 4 Tage zusammen sein werden, wo man abends rund um Lagerfeuer sitzt und Geschichten erzählt, wo wir zusammen fotografieren werden, wo ich euch zeigen werde, wie man halt so Wildlife richtig aufnimmt. Dann geht es weiter zum Titicaca Nationalpark, wo wir die Möglichkeit haben, Bungee zu jumpen, also Bungee zu springen. Wer sich traut, kann mit mir springen gehen. Ich springe auch vor, um zu testen, ob das Seil auch hält. Gar kein Problem. Wir gehen Kajaken, wir gehen wandern im Titicaca Nationalpark. Also ein ganz, ganz tolles Programm. Wir haben ja wirklich alles schon selbst erlebt. Wir haben über die letzten Monate, 12 Monate mit SDA Travel dieses Programm zusammengestellt und einen tollen Preis dafür bekommen. Und alle Infos dazu findet ihr unter www.offthepath.com/lesereise. Habe ich natürlich auch in die Shownotes mit verlinkt. Falls ihr Interesse habt, würde es mich wahnsinnig freuen. Wir haben unseren Teil quasi dafür jetzt gemacht. Also wir haben wirklich viel Zeit investiert und diese Leserei zusammengestellt. Ich hoffe, viele von euch wollen mit, denn nur wenn die Nachfrage natürlich da ist, wenn ihr nach wie vor sagt, ihr wollt mit uns verreisen, dann können wir vielleicht irgendwann auch die nächste oder übernächste Reise anbieten. Aber erstmal ist das eine einmalige Geschichte. Es gibt nur diese eine Reise, nur dieses eine Datum im April 2018 nach Südafrika mit uns beiden. Und das wird extrem, extrem, extrem cool. Also eine ganz, ganz tolle Reise. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ansonsten, ich sitze gerade in Garmisch-Partenkirchen in Greinau. Das ist so ein kleiner Ort vor Garmisch und schaue auf, blauen Himmel, ich schaue auf die Zugspitze und es ist ganz, ganz tolles Wetter. Hier in Bayern ist ja heute und morgen Feiertag. Die meisten von euch haben nur heute Feiertag. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter. Ich hoffe, ihr genießt gleich diesen Podcast und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen, außer es gibt wahrscheinlich am Sonntag ein weiteres Meetup von uns beiden, also von Lino und mir hier in Garmisch. Also falls ihr irgendwie in Süddeutschland lebt oder in der Grenzregion in Österreich, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeikommt. Alle Infos dazu findet ihr demnächst auf unserer Facebook-Seite und auf Instagram. Also unbedingt folgen und liken. Würde mich freuen, wenn dann ein paar Leute dazukommen. Das wird auf jeden Fall am Wochenende stattfinden. Wir wissen aber noch nicht ganz genau wann. Und nun ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Jules.
Ja, hallo und wunderschönen guten Morgen, liebe Jules. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, guten Morgen. Wie geht's?
Sehr gut. Was viele von unseren Zuhörern nicht wissen, ist, dass unsere, weiß nicht, also bei mir steht hier die 6. Aufnahme, der 6. Versuch, eine Aufnahme zu starten und der 2. Tag, den wir es machen. Deswegen hoffe ich und freue mich, dass es wieder klappt.
Ja, ich auch. Ich bin sehr begeistert, dass das nochmal geklappt hat und heute sollte ja auch alles rund laufen.
Genau, ich hoffe es, ich bin sehr gespannt. Wir sprechen heute über so ein bisschen dein Leben und was du so machst. Und du bist ja auch sehr, sehr viel unterwegs, wie wir alle wissen. Du bist Flugbegleiterin bei der, kann man mittlerweile sagen, einzigen deutschen Airline. mittlerweile. Wie ist es dazu gekommen? Wann hat dich das Fernweg gepackt und du wusstest, boah, ich möchte irgendwie überall arbeiten?
Also das fängt schon relativ früh an. Ich glaube, so mit 14, 15, da wollte ich schon unbedingt mal ins Ausland und bin als erstes als Austauschschülerin dann ins Ausland gekommen, in die USA. Und das war, naja, war ganz gut. Man hat da ja mal Glück oder mal Pech mit der Familie, wie das so bei vielen ist. Und als ich danach wieder da war, habe ich mich entschlossen, dass ich das Gymnasium frühzeitig abbreche, also nach der 10. Klasse schon, um so schnell es geht wieder ins Ausland zu kommen. Also ich wollte nicht länger in Deutschland bleiben, sondern sofort nur Englisch sprechen, wenn es geht, und weit weg. Und dadurch habe ich dann eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und bin mit der Hotelfirma dann auch ins Ausland gegangen und habe für die fast 10 Jahre gearbeitet. Das war Ritz-Carlton, die sind ja, die meisten kennen das vielleicht ein bisschen, das ist eine luxuriöse Hotelkette und die sind weltweit verbreitet. Und meistens geht es dann ein bisschen einfacher, wenn man schon in der Firma ist, dann kann man sich intern bewerben und dann bin ich als nächstes nach Kalifornien, wo ich auch gerne hin wollte. Also Sonne, Strand, Meer, Surfen, und das fand ich alles ganz toll. Das hat auch geklappt und da bin ich dann erstmal sozusagen als erstes, wo ich schon dann erwachsen war, hin. Und das war eine super tolle Erfahrung, also tolle Leute kennengelernt, habe dann auch mal die USA so kennengelernt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Vorher war ich in Texas als Austauschschülerin mittendrin und die Gasteltern waren halt sehr streng und das kannte ich natürlich aus Deutschland in dem Maße nicht. Daher war ich jetzt alleine unterwegs, hatte niemanden, der mir sagt, was ich darf und was ich nicht darf. Und bin halt roh und munter durch Kalifornien durch und auch dann mal nach Florida rüber, nach Kanada, nach Hawaii und auch nochmal nach Texas. Und das war dann auch etwas schöner als beim ersten Mal sozusagen.
Ist natürlich auch eigentlich total krass, oder? Ich meine, du hast nach der 10. hast du abgebrochen. Fanden alle natürlich total cool, dass du das gemacht hast und haben dich...
total. Ne?
Also, da finde ich schon ordentlich. Dann hast du es ja allen gezeigt, dass es doch geht und dass du dein Abi halt doch nicht brauchst, dass du auch so hinbekommst.
Ja, also das Gute war, meine Eltern, die wollten, waren eh nie so, du musst Abi haben, du musst studieren. Ich wollte das selber immer und habe dann aber gemerkt, ich glaube, ich möchte doch lieber schnell arbeiten und so Arzt oder Lehrerin, alles, wofür man studieren muss, das möchte ich nicht. Das Problem war nur, ich habe halt erst im Juni meinen Eltern gesagt, dass ich jetzt aufhören möchte. Und das wird natürlich dann etwas schwierig, noch einen Ausbildungsplatz und so zu bekommen. Da waren sie natürlich nicht so begeistert, aber sehr unterstützend. Also als es dann darum geht, was will ich machen, da kam dann halt alles von Fotografin. Also ich wusste, ich möchte reisen. Und ich liebte damals schon die Fotografie und dann dachte ich, okay, Fotografin, okay, bis man da ins Ausland kommt, ist es natürlich, und davon leben kann, ist natürlich etwas schwieriger, vor allem damals. Heute mit dem Internet ist das ja vielleicht, gibt es ja mehrere Möglichkeiten, sich noch ein Standbein aufzubauen. Und Flugbegleiter war da auch schon mal auf dem Tisch, aber ich hatte vor, also ich wollte lieber in den Ländern leben und nicht nur die kurz als Tourist besuchen. Und daher habe ich mich dann dazu entschieden, in der Hotellerie zu arbeiten, im Tourismus. Weil einem da doch die Möglichkeit gegeben ist, länger an einem Ort zu bleiben.
Wie bist du denn damals an diesen Job bei Ritz-Carlton gekommen?
Das ist ganz interessant. Mein Vater ist damals innerdeutsch ziemlich viel beruflich rumgekommen und hatte das Glück, dass er meistens in 4-5-Sterne-Hotels übernachten durfte. Und eine Bekannte von ihm, die auch aus diesem Bereich kommt, bei der hat er sich erkundigt und hat gesagt, ja, soll sie mal zu Ritz-Carlton gehen oder zum Sheraton. Und damals hat mein Vater in Hannover gewohnt und ist dann einfach mal nach Wolfsburg gefahren, hat sich das Hotel dort angeguckt und meinte, ja, bewirb dich da. Und das habe ich dann gemacht. Und da habe ich dann auch das Glück gehabt, dass die noch einen Ausbildungsplatz extra zusätzlich für mich eingerichtet haben, kann man fast sagen. Weil erst hieß es erst im Februar und plötzlich habe ich einen Anruf bekommen, ob ich nicht doch schon Lust hätte, im September war das anzufahren.
Cool.
Ja, das war natürlich, also hatte ich sehr viel Glück und hatte schon eine Stelle auf, ich glaube, das war Mallorca oder Menorca, als Animateurin, um dieses eigentliche halbe Jahr zu überbrücken, bis dann die Ausbildung losgeht. Da wollte ich damals schon Spanisch lernen. Also Spanien, mein Wunsch nach Spanien zu gehen, den gab es schon auch früh.
Ja, da lebst du ja jetzt. Das habe ich ja gar nicht, haben wir ja gar nicht besprochen. Du bist ja auch gerade in Südspanien und du lebst ja eigentlich in Barcelona. Wolfsburg, von Wolfsburg ging es dann nach Kalifornien. Das ist ja natürlich gleichgesetzt von der kulturellen Vielfalt und von den Sonnentage im Jahr. War also keine große Umstellung.
Ja, überhaupt nicht. Also ich war doch sehr froh, als ich aus Wolfsburg wegkam. Also es war eine tolle Zeit, tolle Leute kennengelernt und auch Freunde fürs Leben gemacht, aber Wolfsburg an sich, falls irgendwelche Wolfsburger jetzt zuhören, es ist eine schöne kleine Stadt, aber für jemanden, der am Meer groß geworden ist, dem fehlt dann doch etwas. Der Strand, das Meer und das Wetter natürlich.
Ja. Du hast ja diese ganze Zeit, wie hast du das alles finanziert? Also durch den Job oder haben das Unternehmen auch so Umzug und so weiter bezahlt oder wie wurde das damals so alles gehandhabt?
Also wenn man noch nicht im Management arbeitet, dann finanziert man das selber. Und somit habe ich das auch damals selber finanziert, also mit meinem popeligen Ausbildungsgehalt. Das habe ich dann ein bisschen gespart und natürlich haben mir meine Eltern, die haben mich unterstützt und haben mir was geliehen, was ich denen dann zurückgezahlt habe. Mhm. Und dann am Anfang, ja, also ich habe viel gearbeitet, ich hatte dann ja normales Gehalt. Und das Gute war, dass ich an so einem sogenannten Management-Trainee-Programm teilgenommen habe. Das ist dann einfacher, ein Visum auch zu bekommen, um dort zu arbeiten. Da zahlt man auch weniger Steuern. Also man zahlt nicht so viele Steuern wie der normale kalifornische Bürger. Oder okay. Bekommt zumindest einen Teil der Steuern auch zurück am Ende des Jahres. Mhm. Und dadurch war das eigentlich das Geld an meine Eltern relativ schnell zurückgezahlt. Man brauchte ja eine Wohnung. Kalifornien braucht man auf jeden Fall auch ein Auto, ohne geht es einfach nicht. Das sind natürlich Anschaffungskosten am Anfang, die müssen, ja, wie du gefragt hast, auch finanziert werden. Da haben meine Eltern mich ein bisschen unterstützt und ich habe nebenbei auch noch, neben der Ausbildung, das letzte halbe Jahr als Babysitterin noch gearbeitet, um noch ein bisschen Geld reinzubekommen.
Okay, also hast du auch immer ordentlich, also immer viel gearbeitet. Also,
ja.
Nach viel Freizeit hört sich das eigentlich dann schon wiederum nicht an.
Ja, das war aber noch in der Ausbildung. Also da habe ich, wie gesagt, schon sehr viel gearbeitet. Und danach in Kalifornien habe ich zwar auch viel gearbeitet, aber habe auch sehr gut gelebt. Und es ist so in den USA, dass man entweder gar keinen Urlaub hat oder wenn man für eine große Firma arbeitet, nach einem Jahr 14 Tage oder 10 Tage bekommt. Mit dem Wochenende sind es dann 14. Und dadurch, dass ich dann relativ viel auch Überstunden oft gemacht habe, konnte ich einfach mal so ein paar Tage unbezahlten Urlaub nehmen. Mhm. Und so habe ich das dann auch später gehandhabt, dass ich viel gearbeitet habe und dann einfach mal für 6 bis 8 Wochen frei gemacht habe.
Mhm. Aber dann schätzt man ja auch schon ein bisschen dieses deutsche System, dass man so viel Freiheit, oder?
Ja,
wenn man einmal so in den USA gearbeitet hat, wo halt eben wirklich, ja, ich kenne das ja aus meiner Familie auch, die ein Teil davon lebt in den USA, die halt bei vielen Familienfeiern halt eben nicht dabei sind, weil geht halt nicht. Also musst halt irgendwie so deinen ganzen Jahresurlaub einplanen für eine Feier.
Ja, wenn die das auch hören, was wir für Urlaub haben, also dann sind die mal ganz erstaunt, ne?
Ja.
Das ist schon ein großer Unterschied.
Es hat ja bei dir in den USA ja nicht aufgehört, du hast ja noch ganz, ganz viel anderes erlebt. Ich erinnere mich von unserem ersten Gespräch, dass du ja auch Work-Travel gemacht hast.
Genau. Mein Plan war immer, so 1,5 Jahre an einem Ort zu bleiben und als nächstes wollte ich gerne nach Kalifornien, in ein spanisch sprechendes Land. Das hat aber dann alles irgendwie noch nicht geklappt, weil mein Spanisch nicht gut genug war oder Puerto Rico gehörte zu den USA ja so ein bisschen. Und da hätte ich kein Visum bekommen. Und da habe ich mich dann entschlossen, in die Karibik zu gehen. Da war dann aber das Problem, dass ein Hurricane dazwischen kam und somit diese Hoteleröffnung nicht stattgefunden hat. Und dann dachte ich so, ich wollte schon immer nach Australien. Perfekt, jetzt gehe ich dorthin. Und dann bin ich für ein Jahr nach Australien mit dem Work and Travel und habe dort auch, eine Freundin von mir ist mitgekommen, dann sind wir erstmal nach Sydney, wo die meisten ja ankommen, und haben uns überlegt, dass wir uns da vielleicht einen Job suchen. Gleichzeitig hatte ich schon Kontakt mit jemandem in einem Hotel, also dem Marriott, das gehört ja auch zu Ritz-Carlton oder umgekehrt, an der Goldküste. Und der Manager hat immer gesagt, ja, wenn ich denn mal drüben bin in Australien, soll ich mich melden und ein Visum habe. So, jetzt hatte ich ja ein Visum und er hat mich immer noch auf die lange Bahn geschoben, meint, ja, wir wissen noch nicht ganz genau. Und dann habe ich zu der Freundin von mir gesagt, komm, wir fliegen jetzt einfach dahin und besuchen diesen Manager in dem Hotel und sagen, wir sind hier, wir haben ein Visum, wir möchten jetzt einen Job. Und dann sind wir an die Goldküste geflogen, ins Hotel und haben Hallo gesagt und haben auch dann sofort einen Job bekommen. Also ich kann allen nur raten, wenn ihr einen Job möchtet, zeigt ruhig Initiative. Und manchmal hilft es auch, wenn man einfach mal auftaucht.
Ja, man muss einfach nur machen, ne?
Genau, ja.
Da sitzen und warten, dadurch ist halt noch nie irgendwas Gutes passiert.
Ja.
Man muss sein eigenes Schicksal einfach in die Hand nehmen. Das ist schon sehr, sehr geil.
Ja, vor allen Dingen ist es so, man ist ja oft, wenn man jetzt in Deutschland wohnt und in ein anderes Land möchte, kommuniziert man meistens als erstes per E-Mail, heutzutage über Skype. Und die Leute machen sich doch gerne, um einen Job zu vergeben, oft einen persönlichen Eindruck. Und wenn man das irgendwie mit dem Urlaub noch verbinden kann, kann ich eigentlich immer nur empfehlen, wenn ihr irgendwo hin wollt, ne, bucht euch ein Ticket, verbindet das mit Urlaub und geht einfach mal dort vorbei, wo ihr vielleicht arbeiten möchtet. Dann sieht man gleich schon mal, kann man es sich da vorstellen, zu arbeiten und zu leben. Und die Leute treffen einen und sagen, ach ja, mit der Person könnte ich es mir vorstellen.
Ja, Life Advice from Jewel. Finde ich gut. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, absolut. Das ist halt eben alles andere, halt irgendwie anrufen oder E-Mail schreiben oder Skype ist halt das Bequemere. Das kann man halt von zu Hause aus machen.
Und das machen, das machen tausende andere auch und so kann man sich so ein bisschen noch hervorheben.
Ja, auf jeden Fall. Was hast du so alles in Australien so erlebt? Wie war's?
Oh, es war so toll. Also wirklich, wir waren halt 3 Monate an der Goldküste, dann haben wir uns einen Stationwagen gekauft. Das war so ein 6-Sitzer und hinten Matratze rein, Vorhänge rangeklebt, was also natürlich auch viele machen. Und sind dann einmal um Australien und durch Australien durchgefahren, haben im Auto geschlafen, vorwiegend. Und zwischendurch habe ich da mal kurz noch in einem Hostel gearbeitet, um ein bisschen Geld zu sparen, aber insgesamt wirklich alles mitgenommen, was man von Australien mitnehmen kann. Jede Ecke, alles unterschiedlich schön, ob man jetzt in Cairns ist, Great Barrier Reef, Whitsunday Island, Alice Springs, Darwin und auch die Westküste fand ich unheimlich toll, weil es natürlich nicht so überlaufen ist wie die Ostküste.
Ja. Ja. Die gefällt mir auch besonders gut. Also ich habe sie auch schon 2-mal gemacht und Westküste ist halt schon sehr, sehr geil.
Ja, also fand ich ganz toll. Und die Südküste fand ich auch super schön. Da bin ich ganz alleine dann gereist und leider im September. Also es war ziemlich kalt und es war auch niemand da. Also ich habe dann überlegt, vielleicht kann ich irgendwo doch noch jemanden mitnehmen. Irgendeinen Backpacker. Aber selbst bei den Hostels, wo ich angehalten habe, da waren vielleicht 2-3 Leute und die wollten in die andere Richtung. Also bin ich dann wirklich diesen Nullarbor, der ja 2000 Kilometer lang, bin ich da wirklich immer geradeaus alleine gefahren, ohne Radio, ohne, damals hatte ich noch einen CD-Player und keine Batterien mehr. Also es war schon interessant.
Ja, das ist ja auch einer der längsten geraden Strecken der Welt.
Ja.
Eine Kurve.
Genau. Ab und zu mal ein totes Känguru.
Ja. Sehr, sehr langweilig.
Ja, ich glaube, ich bin da auch 10 Stunden durchgefahren.
Ja, das kenne ich auch aus meiner Zeit in Australien von damals. Also ich habe dann irgendwann gelernt, mit den Knien zu fahren.
Ah ja, das ging bei mir nicht, ich bin zu klein.
Ja, so langweilig. Und es ist eigentlich eh scheißegal, ob du links fährst oder rechts fährst, kommt sowieso niemand.
Nee, das stimmt, ja. Also, du bist ja
stundenlang, kannst auch die ganze Zeit in der Mitte fahren.
Ja, Kreuz und quer, das ist egal, Schlangenlinien.
Ja, finde ich auch. Also Australien fahren ist, finde Australien, also Roadtrips finde ich so großen Ländern wie Australien, auch so Kanada zum Beispiel, finde ich immer so die erste Stunde finde ich total geil.
Ja.
Und dann wiederholt sich einfach alles.
Ja. Ja, ich habe gemerkt, dass ich das früher auch besser konnte, so lange fahren. Also ich weiß noch, wir sind da gefahren, so viel wir konnten, haben uns abgewechselt. Und jetzt sind wir gestern, also ich bin gerade in Malaga und gestern sind wir wie lange gefahren? Ich glaube 1,5 Stunden. Und es war wirklich, die Landschaft war super schön, aber irgendwie war ich dann schon froh, dass ich angekommen bin und aussteigen konnte.
Da bin ich froh, dass du das sagst und da bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin. Ich dachte immer, das wäre so ein Phänomen von mir, dass ich im Laufe der Zeit so einfach merke, dass wenn ich mich ins Auto setze, werde ich müde.
Ja.
Ich habe irgendwie oftmals keinen Bock mehr. Und bei uns ist es auch natürlich so, dass ich der einzige Fahrer bin. Also mir fährt kein Auto, da hat einen Führerschein. Mhm. Und dann ist es immer so anstrengend, wenn ich immer so 8, 9, 10 Stunden mal durchfahren muss. Dann schon sehr anstrengend.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich jetzt auch gerade nicht fahren muss. Ich kann auch länger fahren. Also ich finde es halt schon schön, so aus dem Fenster zu gucken. Gerade als Beifahrer ist das ganz toll.
Ja,
aber so lange Strecken merke ich einen Unterschied zu früher. Vielleicht liegt es dran, weil man zu viel gesehen hat schon. Und man gewöhnt sich ja auch
nicht,
an viel.
Ja, aber wir Menschen sind ungerecht. Das sind Menschen von Haus aus.
Ja.
Und entsprechend vergleichen wir auch immer alles, was wir irgendwie gesehen haben, um halt irgendwie einen Vergleichspunkt zu haben, um etwas einzuschätzen. Und das ist sehr schlecht.
Das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht.
So ist das nun mal. Aber ich meine, du hast ja auf jeden Fall einfach das Beste daraus gemacht, oder? Aus dieser einen Zeit mit dem Hurricane, dass das Hotel nicht aufgemacht hat, dann hast du dich nicht irgendwo hingesetzt und gesagt, oh ja gut, dann warte ich jetzt einfach mal, sondern du hast einfach so irgendwie so einen weiteren Traum irgendwie erfüllt.
Genau.
Und einfach eine geile Zeit gehabt.
Ja, ich wollte schon immer nach Australien, auch schon als Austauschschüler, und das hatte alles nicht so geklappt. Und dann dachte ich, jetzt ist doch der perfekte Zeitpunkt, um endlich nach Australien zu fliegen. Und also ich fliege jetzt zum ersten Mal nochmal Ende Dezember hin und freue mich schon drauf. Also einfach so mal zu schauen, wie es mir da jetzt auch gefällt und wie sich Dinge verändert haben, weil es schon etwas länger her ist, dass ich da war.
Ja.
Ja.
Cool. Aber das machst du dann privat, ne?
Ja, das mache ich privat, genau.
Ich wollte schon sagen, ich glaube, die Lufthansa, die fliegt ja gar nicht.
Nee, so weit. Leider nicht mehr. Früher gab es mal so 3 Wochen, wir nennen das Umläufe, also 3-Wochen-Touren, da ist man dann von Frankfurt mit 1, 2 Zwischenstopps bis nach Sydney gefahren und wieder geflogen und wieder zurück. Ja.
Ach krass, das konnte man ganz normal buchen?
Nee, als Flugbegleiter. Aber ich weiß nicht, ob man das auch normal buchen konnte, vielleicht. Sicherlich. Ja.
Cool.
Also, das waren sicher doch noch andere Zeiten als Flugbegleiter damals.
Ja.
Ja.
Und dann war dein Jahr vorbei und dann war das Hotel wieder repariert und es wurde eröffnet und dann musst du zurück in die Karibik.
Genau, dann bin ich erstmal zurück nach L.A., ich habe südlich von Los Angeles gewohnt in Orange County, also ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber wunderschöne Ecke.
We've been on the run, driving in the sun.
Ja.
Looking at the number one.
Ja, und
natürlich,
kennt doch jeder. Ja, ich treffe immer welche, die kennst du noch nicht. Deswegen auf jeden Fall dorthin. Es ist super schön. Und habe da meine Sachen eingesammelt, die ich da untergebracht hatte und bin dann weiter in die Karibik auf die Cayman-Inseln.
Mhm, war auch schon mal gewesen. Ja, cool. Klein.
Ja, sehr klein und eigentlich auch nicht so die typische Karibik-Insel. Also es ist schon eine typische Karibik-Insel, aber die ist sehr flach. Und man stellt sich ja die Karibik immer vor mit ganz vielen Palmen und so kleinen Inseln. Wenn man am Strand liegt, sieht man so kleine Inseln. Und bei den Cayman ist das eben nicht so. Das sind, die Cayman-Inseln bestehen aus 3 Inseln. Und die größte ist da, wo auch die ganzen Kreuzfahrtschiffe anhalten. Mhm. Es gibt schon tolle Strände. Und die Infrastruktur ist natürlich super ausgebaut. Also die Cayman-Inseln werden auch als das Juwel der Karibik benannt. Einfach weil es dort auch nicht so gefährlich ist wie auf manchen anderen Inseln. Das kriegt man als Tourist ja nie so mit. Aber je nachdem, wo man in der Karibik ist, gibt es halt schon große Unterschiede. Entweder sehr reich oder sehr arm. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist auf anderen Inseln vielleicht, aber auf den Caymans fällt das jetzt auch nicht auf. Also da ist eigentlich jeder reich.
Ja, wäre mir damals auch nicht aufgefallen. Es ist aber auch schon verdammt lange her und ich kann mich eigentlich daran erinnern, was da so alles war und was wir da so alles
waren.
Aber ich weiß, dass auf meiner Scratch-Map ausradiert ist.
Ja.
Ich war da.
Du warst da, ja. Das ist da, wo Stingray City ist. Also
da gibt es eine vorgelagerte
Sandbank. Ja. Das war wunderschön dort. Also, aber wie du vorhin meintest, man vergleicht alles und man gewöhnt sich ja auch an gewisse Sachen. Ich war da fast 4 Jahre und am Anfang dieses tolle türkisblaue Meer, der weiße Sandstrand. Also es war wirklich traumhaft. Und als ich da weggezogen bin, ja, da war das halt so, okay, da ist das Meer, da ist der Strand. Man fand es immer noch toll, aber man hat sich halt auch schon ein bisschen dran gewöhnt gehabt, ne?
Hm. So ist das halt einfach. Also ich meine, ich weiß noch, als ich in Berlin gelebt habe, wenn man an so Orten lebt, wo halt die Leute zum Urlaub machen hingehen, ne? Du lebst halt dort und du nutzt das Angebot vor Ort gar nicht. Und brüstest dich dann aber wie so ein Affe, wenn du Besuch bekommst und so, oh, schau mal hier, ganz toll, oh ja, hier, immer, ganz, 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 ganz toll. Und dann sind die Leute wieder weg und du gehst dann deinen Alltag nach und schaust dir diese Orte dann wieder für ein ganzes Jahr nicht an, bis der nächste Besuch da ist.
Ja, das stimmt.
Es ist auch egal, mit wem ich spreche und wen ich besuche oder diese Beobachtung, die sind immer gleich, der ganzen Welt. Das bedeutet nicht, dass man das nicht wertschätzt und dass man es nicht mag. Also die Leute lieben ja die Gegend und wissen, wie toll es ist, aber es wird halt einfach zum Alltag und entsprechend alles, was alltäglich ist, halt auch irgendwie so ein bisschen normal.
Ja, und oft ist es ja auch so, dass man sich sagt, oh, ich wohne hier, ich kann da auch morgen noch hin.
Richtig,
also,
richtig, richtig.
In Barcelona zum Beispiel, es hat, glaube ich, jetzt ich wohne jetzt seit 4 Jahren da und ich glaube, nach 2,5 Jahren war ich zum ersten Mal in der Sagrada Familia. Also immer, wenn ich Besuch hatte, habe ich mir was Neues angeguckt. Und davor, ich habe ja noch Zeit, es läuft ja nicht weg, ich wohne ja hier. Und das finde ich auch immer so ein Phänomen, wo man wohnt, dass man oft sich gar nicht so gut mit den touristischen Sachen auskennt, weil man sich denkt, ja, hat ja Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, das beste Beispiel ist Deutschland. Also wir kennen ja Deutschland.
Ne? Das und stimmt total.
Wir kennen uns aber in Hongkong unglaublich gut aus, oder in Sydney
oder
in San Francisco. Aber wir wissen nicht, was es in, in Ulm oder in, Tolles gibt. Ich weiß noch, in Berlin, also ich habe zum Beispiel, ich habe 3-4 Jahre in Berlin gelebt, ich war noch nie auf dem Fernsehturm. Ich habe immer gesagt, so, ja, mach sie irgendwann. Mhm. Ist ja da. Also fällt ja jetzt nicht um. Und bin hingegangen. Bis heute nicht. Aber es ist cool. Wie sah dein, ich finde das übrigens ein sehr, sehr spannendes Gespräch gerade heute mit dir. Das ist so ganz anders als letztes Mal, wo wir so ganz schlechte Verbindungen hatten. Und ich die Hälfte verstanden habe von dem, was du erzählt hast. Wie sah so ein Tagesablauf bei dir in der Karibik so aus mit dem Hotel? Wie hast du gearbeitet? Was hast du gemacht?
Also ich habe am Anfang als Supervisor angefangen, in dem Hotel zu arbeiten. An der Rezeption, in dem Front-Office-Bereich nennt sich das. Und habe mich dann hochgearbeitet ins Management, weil ich wollte immer Karriere machen. Ich wollte Management arbeiten. Es hat mir Spaß gemacht. Und so ein täglicher Tag, also das ist halt auch Hotellerie, Schichtdienst. Und es kann sein, dass man morgens mal arbeitet oder mittags oder abends anfängt zu arbeiten. Und das Tolle an dieser Hoteleröffnung ist einfach, dass wir waren 1000 Mitarbeiter von, ich glaube, wie viele Nationen waren wir? Ich glaube, über 60 Nationen und Locals auch. Und jetzt muss man sich vorstellen, das ist so eine Insel mit 45.000 Einwohnern. Und jetzt kommen 1000 Leute von überall von der Welt. Die meisten sind ohne Familie und Single oder vielleicht mit Freund, Freundin. Und da ist eine solche Energie in der Luft, weil man zusammen was sozusagen eröffnet und aufbaut, dass man viel am Anfang sehr viel arbeitet, gerade wenn man in so Führungspositionen ist. Aber man hat so viel Energie, dass man auch an den freien Tagen oder nach der Arbeit immer noch was unternimmt, Ausflüge macht, auf so ein Boot geht oder am Strand. Man verdient auch sehr gut und das heißt, man geht oft essen. Das erste halbe Jahr, ich weiß noch, da bin ich wirklich 4-5 Mal die Woche, war ich jeden Abend essen oder tanzen und schön an der Bar mit Sonnenuntergang. Also wirklich so, wie man sich das in der Karibik vorstellt.
Also High Life.
Und dann am nächsten Tag ging es wieder zum Arbeiten. Und dann kommt ja auch der Alltag, ne? Also wie wir schon gesagt hatten, der kommt auch dort. Und dann, wenn man frei hat, dann irgendwann merkt man so, oh, ich bin müde und ach, die Sonne scheint ja immer, kann heute auch mal drin bleiben. Und es ist dann auch so, dass man auch gerne mal zu Hause bleibt, weil man, ja, es ist einfach so heiß und man ist dann einfach mal früh über diese Abkühlung. aber insgesamt, das war auch eine ganz tolle Erfahrung, weil die ganzen Leute, die ich dort kennengelernt habe, wir sind immer noch befreundet, obwohl jetzt alle überall auf der Welt verstreut sind. Das war wie so eine Familie, da eben auch alle von anderen Orten gekommen sind. Und ja, also meistens, ich war zwar in einem Hotel, aber das Hotel hatte natürlich auch eine super schöne Aussicht und oft sah man das jetzt nicht, wenn man an der Rezeption arbeitet, aber man kann schon ab und zu mal, wenn man die Gäste begleitet, sieht man schon mal das Meer und ansonsten sieht man es eher auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man nach Hause kommt. Ich hatte eine Wohnung, die ich mir geteilt habe mit jemandem an einem Kanal. Es gab da so ein paar Kanäle auch. Und das war einfach nur super schön, so die Grillen zu hören, das Wasser vor der Tür zu haben. Und ja, ich bin halt ein absoluter Beachbum und daher kann ich auch einfach den ganzen Tag auf einer kleinen Insel hocken und am Strand liegen und schnorcheln gehen und tauchen gehen und ja, wie du gesagt hast, High Life.
Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt gerade sehr, sehr inspiriert ist. Das vielleicht auch mal auszuprobieren.
Ja, also es gibt da, es ist natürlich harte Arbeit, Tourismus. Die Leute, die im Tourismus arbeiten, man arbeitet hart, aber wie sagt man, work hard, party hard, so ungefähr.
Ja.
Und es gab auch viele Tauchlehrer, also so wie viele Leute in Australien dann als Tauchlehrer arbeiten, das kann man natürlich genauso gut in der Karibik machen. Gibt schon verschiedene Möglichkeiten, dorthin zu gehen und dort zu arbeiten. Ja, also war wirklich toll. Tolle Zeit. Und
Das Krasse finde ich ja, dass jeder mal denken würde, sie hat ja schon so viel erlebt. Das war's. Aber du bist ja dann noch weiter nach Südafrika.
Ja, vorher bin ich sogar noch, also ich hatte dann irgendwann nicht mehr so viel die Freude an der Arbeit und zum ersten Mal, ich wusste immer genau, was ich will und zum ersten Mal, da war ich glaube ich so 27 oder so, da hatte ich dann keinen Plan. Also ich bin nicht mehr so glücklich zur Arbeit gegangen und wusste auch nicht, in welches Land ich wirklich als nächstes will oder was ich arbeiten möchte oder wollte auch nicht mehr die Karriereleiter weiter hochsteigen und dann habe ich halt echt ein Jahr gebraucht, bis ich mich dann entschieden habe, okay, jetzt kündige ich, ohne Plan. Und das war für mich schon ein bisschen komisch. Wie gesagt, die meisten wissen so mit 27, 28 nach dem Studio so langsam, was sie eventuell machen möchten. Und ich war plötzlich wirklich ohne Ziel. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe endlich Spanisch lernen und ich gehe nach Kolumbien. Und während meines Austauschjahres habe ich ein Mädel kennengelernt, das war meine beste Freundin da, die war auch Austauschschülerin aus Bogotá, aus Kolumbien. Und die hat immer gesagt, ja, komm mich doch mal besuchen. Und dann war das immer so, immer wenn ich sie besuchen wollte, hat sie gesagt, oh, jetzt ist keine gute Zeit, gerade zu gefährlich. Und immer wenn sie gesagt hat, jetzt kann ich kommen, hatte ich so ein bisschen Respekt davor. Und jetzt hat das beides gepasst und dann bin ich einfach nach Kolumbien, nach Bogotá und war dann da so 2 Monate ungefähr und habe einen Intensiv-Spanisch-Kurs gemacht und habe gedacht, okay, das Spanisch, das reicht mir noch nicht aus, vielleicht kann ich Freiwilligendienst machen. Und die Freundin von mir, die ist Biologin und die kennt jemanden in Bogotá, der ist Ornithologe, das ist ein Vogelbeobachter. Und der hat so eine Öko-Lodge im tiefsten brasilianischen Amazonas. Und sie meinte, dass da oft Leute Freiwilligendienst machen. Dann habe ich den kontaktiert und zufällig ist das auch noch ein Deutscher. Also der wurde adoptiert und ist dann mit seinen Eltern nach Bogotá. Und Mutter ist irgendwie Engländerin gewesen oder so. Und ich glaube, wegen dem Krieg mussten die Eltern dann weg, weil ich glaube, die einer von den beiden war jüdisch. Und die sind dann nach Bogotá. Und es war dann ganz lustig, ich saß dann bei dem in seiner Wohnung in Bogotá, weil er meinte, ja, komm mal vorbei und dann können wir mal gucken, was du bei uns machen könntest in der Eco-Lodge. Und dann redet er perfektes Deutsch, kommt eigentlich aus Hamburg. Ich komme auch aus Norddeutschland und das hat man bei ihm aber voll krass gehört. Und dann meinte er, ja, such dir irgendwas aus, was du bei uns machen willst. Du kannst dich um die Kinder von den Locals kümmern oder du kannst Englisch unterrichten oder irgendwelche Wasserpipes bauen und alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, okay, ich unterrichte Englisch. Und dann ging es auch los. Dann sind wir da nach Leticia, Tabaitinga geflogen. Da gibt es diesen Ort, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, da geht die Grenze zwischen Brasilien und Kolumbien genau durch diese Stadt. Und diese Stadt hat deswegen 2 Namen. Und da sind wir dann hin und von da mussten wir ein Boot nehmen, dann ein Motorrad, dann nochmal ein Boot und nach irgendwie 4-5 Stunden sind wir endlich an diesem abgelegenen Ort angekommen. Und da habe ich dann auch erfahren, dass es eine sogenannte Sprache gibt, die nennt sich Portoñol, also Portugiesisch und Spanisch gemischt.
Ja, ja, so ein Mix aus beiden, genau, ja.
Ja, und da war ich dann für 2 Monate und habe versucht, den Tourguide und auch den Mädels, die in der Küche und so gearbeitet haben, Englisch beizubringen, solche, damit die sich mit den Touristen nicht unterhalten können, aber dass sie wenigstens verstehen, was Teller heißt oder Zucker und Affe und solche Sachen.
Mhm. Und das war. Und hast dann Portoñol statt Spanisch gelernt?
Ja, so ungefähr, ja. Es wird auf jeden Fall besser.
Ganz oft,
ja. Ja, aber es war wirklich krass, so tief da in diesem Urwald zu sein. Und das ist auch eine nachhaltige Lodge. Also der stellt da wirklich nur Leute an, die aus der Umgebung kommen oder die im Amazonas halt aufgewachsen sind und bringt denen auch bei, okay, wenn man einen Baum fällt, muss man einen neuen pflanzen und wie man halt nachhaltig mit der Umwelt umgeht. Und hat da so verschiedene Projekte am Laufen. Das fand ich halt echt alles sehr spannend. Und habe da auch viel gelernt, was ich mittlerweile vielleicht zum Teil wieder vergessen habe. Aber es gab da pinke Delfine, mit denen man
diese
Flussdelfine. Ja, genau. Die schimmern so leicht rosa, je nachdem wie das Licht einfällt. Und ich habe da eine Anaconda gesehen. Also da haben leider diese, da gab es neben dieser Lodge, ging man so über so eine Brücke 5 Minuten und da haben dann diese Leute, die Dorfbewohner, in ihren Hütten gewohnt oder Häusern. Und die sind sehr abergläubisch. Das heißt, wenn da so eine Anaconda kommt, die können ja ganz schön gefährlich auch werden und kleine Kinder und so auffressen, die töten die dann. Und ich bin in einem Morgen dann aufgewacht und dann war da irgendwie eine 15 Meter lange Anaconda, eine Tote. Die hatte so einen Durchmesser von vielleicht, ich weiß nicht, so 40 Zentimetern. Und wir haben die alle hochgenommen. Das war echt tierisch schwer. Und dann hat das der Besitzer, der Freund von mir, dem die Lodge gehört, hat das dann erfahren und der wurde richtig sauer, weil er denen eben auch beibringt, dass es nicht gut ist, auch Anacondas zu töten, weil die halt wichtig sind für das Ecosystem. Ne? Und waren wir, also ich war da Piranhas angeln und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Piranhas nur angreifen, also nur im Rudel angreifen. Ich dachte, dass Piranhas einen immer beißen, aber das tun die gar nicht. Also nur wenn sie im Rudel sind. Und so Krokodile, also die Kaimane gab es da und ganz viele Affen und Fledermäuse. Also, und wenn man mal so eine Nacht in so einem Urwald schläft, also da nimmt man, obwohl man unter anderen Leuten ist, nimmt man da schon die Umgebung ein bisschen anders wahr. Das ist.
Ja, ja, absolut. Ich finde diese Geräuschkulisse im Urwald immer faszinierend.
Ja, und man hört dann so ein Rascheln und liegt da in so einer Hängematte und weiß jetzt nicht, was da auf einen zukommt. Ja. Ja. Ja, das war auch also eine ganz tolle Zeit, da in diesem im Amazonas zu sein, so weit abgelegen. Und dann gab es auch mal so eine Tourgruppe aus, das waren so Studenten aus Schweden, und die wurden in vier Gruppen aufgeteilt, und in jeder war jemand, der ein bisschen Spanisch konnte. Und bei der einen Gruppe bin ich dann immer mit und habe dann versucht zu übersetzen. Also so ganz so toll war meine Übersetzung damals noch nicht. Das heißt, ich habe dann immer so gesagt, oh ja, da ist ein Affe und guck mal, da ist das und da ist das, und habe dann da, so gut ich konnte, das immer übersetzt für die Schweden. Aber die fanden das alle ganz toll, also das war auch gut. Ja.
Es ist unglaublich, was du alles schon erlebt hast. Also
ja, das wollte ich immer machen. Ich wollte immer die Welt bereisen und verschiedene Sachen und Kulturen halt kennenlernen. Und ich bin halt immer noch der Meinung, ja, das kann man am besten, wenn man ein bisschen länger da bleibt, weil man nochmal einen anderen Eindruck kriegt und wie gesagt auch diesen Alltag kennenlernt, den die Einwohner dieses Landes halt, wie das halt für die ist, was machen die morgens, die Leute frühstücken nicht so wie wir Deutschen, die trinken nur ihren kleinen Kaffee oder Espresso morgens und dafür geht man spät essen, wie jetzt in Spanien, ne? Und was sind die Probleme, die haben in den Ländern, also das finde ich schon alles sehr, sehr interessant. Man lernt sehr viel und wird natürlich, wie durchs Reisen, auch wenn man kürzer irgendwo ist, natürlich sehr viel offener.
Ja, ja, was das Tolle finde ich, also du hast ja dann die Schule da quasi abgebrochen nach der 10. und bist aber deinen eigenen Weg gegangen. Du hast dich einfach nicht beirren lassen von irgendwelchen Steinen, Stolpersteinen oder so, sondern wusstest, wie du die halt irgendwie umgehen kannst und wie du da hinkommst, wo du hin möchtest. Und das finde ich bei dir so unglaublich spannend, dass du so viele Stationen gemacht hast, dass du das Reisen quasi oder verschiedene Länder in dein Leben quasi mit eingebaut hast und dass du so toll alles gemacht hast. Finde ich schon sehr, sehr cool, sehr, sehr inspirierend.
Also es war für mich, nachdem ich dann aus der Karibik gegangen bin und wie gesagt, da bin ich, also man kann auch ohne AW kann man auch Karriere machen, also kommt vielleicht darauf an, in welchem Bereich, aber wenn jetzt jemand wirklich Karriere machen möchte, sag ich immer, man muss dafür nicht studieren. Es gibt auch, wie gesagt, in gewissen Branchen auch andere Wege. Ist halt klar, man muss halt dafür hart arbeiten. Dann muss man überlegen, okay, passt das nochmal? Mir hat es dann eben nicht mehr gepasst, nur zu arbeiten und wenig Freizeit zu haben. Und ich wollte vor allen Dingen was Soziales machen, weil in der Luxushotellerie, da kommen eben viele Leute, die sehr hohe Ansprüche haben. Die bezahlen natürlich auch sehr viel Geld. Aber eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ist die, da war ich Manager schon und dann hat sich jemand beim Hotelmanager beschweren wollen, weil seine kaputte Glühbirne im Zimmer noch nicht ausgewechselt wurde. Und das war jetzt ein riesengroßes Resort und der hat 20 Minuten gewartet. Und das ist einfach nicht möglich. Und er hat einen so riesen Aufstand gemacht, dass ich irgendwie so dachte, das waren ja oft, waren das solche Sachen, die eben, ich sag mal, für den normalen Menschen, ich habe ja noch Licht im Zimmer und wenn der jetzt erst in 30 Minuten kommt, so lange dauerte das normalerweise, eine halbe Stunde, ist das auch okay. Und dann habe ich gesagt, ich möchte was machen, wo ich Leuten helfen kann oder wo ich was bewegen und verändern kann. Und da habe ich dann überlegt, mir macht es Spaß, Leuten was beizubringen und habe gedacht, okay, da kann ich so mal reinschnuppern, würde mir sowas Spaß machen, wie jetzt Englisch unterrichten oder sowas in der Richtung. Und dann bin ich auch noch weitergereist innerhalb von Südamerika und habe noch Freunde besucht, ich hatte sehr viele südamerikanische Freunde auch. Dadurch bin ich auch während meiner Zeit in der Karibik ein paar Mal in Südamerika gewesen. Ist ja nicht so weit, würde man sagen, aber man muss immer über Miami fliegen. Das heißt, du bist mitten in der Karibik, möchtest vielleicht auch auf andere Inseln in der Karibik, kannst, obwohl es 30 Minuten weg ist, kommst du dort aber nicht hin, weil du erst anderthalb Stunden nach Miami musst, dann hast du nochmal 2-3 Stunden Aufenthalt, um dann nochmal 2 Stunden zu fliegen. Mhm. Also das war so ein bisschen blöd, aber okay. Die Südamerika-Zeit war wirklich toll. Ich habe dann gemerkt, das Unterrichten macht mir Spaß, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die ich unterrichtet habe, am Anfang, wirklich am ersten Tag, waren alle Männer da. Also alle männlichen Mitarbeiter, die es in diesem Resort gab, die waren alle da und wollten Englisch lernen. Ja, dann wurden es jeden Tag weniger, weil sie gemerkt haben, okay, wir müssen wirklich was lernen. Und am Anfang, ich bin halt da noch sehr, sehr viel blonder gewesen als jetzt. Klar, kommt ein blondes, ausländisches Mädchen, blaue Augen, da wollen erstmal alle gucken. Und ich habe dann halt gemerkt, okay, das Unterrichten ist doch, ja, wenn die Leute nicht lernen wollen, so wie in der Schule, wollen ja Kinder oft nicht lernen, ist es vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Ja, Das habe ich dann auch gemerkt, als ich nach Südafrika bin. Da habe ich im Kinderheim auch volontiert, weil eben das auch was Soziales ist. Und da habe ich auch mit den Hausaufgaben geholfen und auf die Kinder aufgepasst und mit denen gespielt und ich weiß nicht, alles Mögliche gemacht. Da habe ich es auch gemerkt, wie viele Kinder wollten ihre Hausaufgaben natürlich nicht machen, ist ja auch ganz normal. Und dann gab es aber ein, zwei, die kamen halt aus schwierigen Verhältnissen dort, die Kinder. Und die eine, die war wirklich so toll, also die kam da an und war total schüchtern, weil sie halt Schlimmes durchgemacht hat. Und in den 3 Monaten, wo ich da war, habe ich dann gesehen, wie sie sich mehr und mehr geöffnet hat, wo sie dann zum ersten Mal gelacht hat. Und sie wollte wirklich lernen. Sie wollte auf die englische Schule gehen und nicht auf die Zulu-Schule. Und diesen Prozess dann zu sehen, wie Leute, die sich verändern möchten, das auch schaffen, das fand ich einfach, war ich ganz begeistert davon. Aber insgesamt habe ich.
Die ist wahrscheinlich auch nochmal so eine neue Kraft, ne? Also dir selbst auch nochmal inspiriert und motiviert dich dann nochmal ein bisschen mehr.
Genau.
Dir zu helfen.
Ja, den ja. Kindern. Also das war dann Südafrika, das war auch wirklich toll. Aber da habe ich auch danach gemerkt, also so diese ganzen Regeln, die es in Südafrika oder dann in Deutschland gibt, das ist ein Riesenunterschied, auch in den Kinderheimen. Und da läuft vieles ab, wo ich gedacht habe, oh, also finde ich nicht so gut. Darüber habe ich dann auch mit dem Heimleiter geredet und so meine Beobachtungen mit denen geteilt. Aber dass sich da was ändert, glaube ich jetzt nicht. Und ich bin ja jetzt auch keine Psychologin oder irgend sowas. Trotzdem kann ich, glaube ich, als Außenstehender kann man viele Sachen sehen, die vielleicht woanders in anderen Bereichen besser laufen. Und danach habe ich eben auch gemerkt, vielleicht ist das auch nicht für mich. Und bin nach Südafrika, also ihr wart ja auch, glaube ich, gerade in Südafrika, oder?
Immer wieder.
Immer wieder, ja.
Es ist einfach so ein tolles Land, Kapstadt und allgemein, das Land ist einfach geil.
Ja, stimme ich dir zu. Ich muss eigentlich auch nochmal hin, weil mir da auch noch ein Teil fehlt, den ich habe den Teil von Kapstadt nach Durban nicht gemacht. Und der soll ja ganz toll sein.
Ja, also hier so Garden Route und dann halt die erweiterte Garden Route von Port Elizabeth bis nach Durban. Es ist traumhaft.
Genau, ja, das ist der Teil, den ich leider zeitlich nicht geschafft habe.
Musst du im April, kommst du mit auf die Leserreise?
Ja, ich habe das gesehen, dass ihr eine habt, ja.
Sehr geil, die ist sehr geil.
Da habt ihr jetzt in Berlin, glaube ich, so einen Tag,
genau,
ne?
Am Donnerstag.
Ja, da also bin ich leider noch in Spanien. Aber wir kennen uns ja schon.
Ja,
finde ich übrigens ganz toll mit dieser Leserreise, was ihr da macht.
Ja, also das Programm haben wir noch nicht veröffentlicht. Ich erzähle es dir nach der Aufnahme, weil diese Folge geht ja am Dienstag schon online. Das ist vor dem Event, aber es ist ein sehr, sehr tolles Programm und wird eine sehr, 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 sehr geile Reise. Und es können auch nur 7 Personen mit und es wird sehr cool. Also es ist eine kleine, coole Gruppe an Leuten, die dann quasi, mit denen wir dann zusammen durch Kapstadt und Afrika reisen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf.
Ja, finde ich total toll. Also echt super. Sowas würde ich auch, das siehst du, was ich mal machen will, sowas in der Richtung auch organisieren. Das macht sicherlich super viel Spaß.
Ja,
also viel Arbeit, ne?
Aber toll, bestimmt, ja. Also für viele, viele Gegenden, wo du halt auch schon gewesen bist, so in Kalifornien und so, du kennst dich ja dann aus. Du weißt ja, was alles gut gibt. Also wir haben zum Beispiel bei dieser Reise auch, also 100% alles haben wir schon getestet, bis das geil wird.
Ja.
Halt nicht so, dass irgendwie irgendwer von einem Schreibtisch halt irgendwas organisiert und irgendwo durch, sondern wir waren halt wirklich da und haben alles getestet, alles gesehen.
Ja, macht einen riesen Unterschied, genau, ja.
Ja. Und du bist dann von Südafrika bist du wieder zurück, ne? Du bist dann zurück nach Deutschland.
Ja, ich bin dann zurück nach Deutschland, ohne irgendeinen Plan zu haben. Das war ganz schrecklich. Wie gesagt, ich hatte mir dieses Jahr genommen, um rauszufinden, was ich als nächstes mache. Und jetzt stand ich da und wusste nur, was ich nicht machen will. Bin dann bei einer Freundin erstmal eingezogen, irgendwo in der Nähe von Stuttgart, in Sindelfingen. Auch ganz toll. Und habe da im Mercedes-Benz-Werk da in so als Barista gearbeitet erstmal, um mich zu erkundigen, okay, was will ich jetzt machen? Und ich hatte dann vor, eventuell vielleicht mal ein bisschen in Europa zu bleiben und mir was Neues aufzubauen, einen neuen Freundeskreis, aber trotzdem zu reisen. Dann hatte ich die Möglichkeit, Hoteltesterin zu werden für Luxushotels. Und das wollte ich auch schon immer machen, also im Ritz-Carlton wird man halt ständig irgendwie getestet, also so Audits werden da gemacht, wo man auch nicht weiß, dass das jetzt welche sind. Das erfährt man erst später und das fand ich immer super spannend und wusste, dass ich selber auch in dem Job ziemlich gut sein würde, weil mir halt viel auffällt. Ich gucke immer gerne überall hin und beobachte. Und da habe ich mich dann beworben, hatte auch den Job bekommen. Und hätte die Möglichkeit gehabt, in Europa zu bleiben und von dort dann ja überall in der Welt so ein bisschen rumzukommen und Hotels zu testen. Ich hatte da auch schon einen Vertrag. Also die haben mir schon das Anfangsdatum gegeben. Monat später hätte ich für einen Monat nach Bangkok gemusst, um trainiert zu werden. Und dann hätte ich zurück nach Europa gekonnt. Und eigentlich ist es so, dass man bei dieser Firma ganz nach Bangkok zieht. Und das hat sich aber nicht so... Ich wollte zwar immer nach Asien ziehen, aber es hat sich irgendwie nicht so richtig angefühlt. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Es war einfach so eine Intuition da. Und dann haben wir gesagt, sind die mir total entgegengekommen, haben gesagt, okay, du kommst nur für einen Monat, dann bleibst du in Europa. Und wir haben dir auch für deinen ersten... damit du dich einarbeitest, haben wir da so einen Account, also so eine kleine Hotelgruppe, mit der haben wir einen neuen Vertrag abgeschlossen. Dann kannst du auch erstmal da in der Gegend bleiben und dann später überall hin. Also super entgegengekommen, die waren echt auch super nett. Ich hätte total gerne für die gearbeitet, aber aus irgendeinem Grund, obwohl es auch einer meiner Träume war, weiß ich nicht, hat es mich richtig angefühlt und deswegen habe ich mich gleichzeitig bei der Lufthansa damals beworben. Ich hatte ein paar Freundinnen, die auch Flugbegleiter sind, bei verschiedenen Airlines, nicht bei der Lufthansa. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das wäre ja eigentlich auch ganz schön. Dann könnte ich mal wieder in Deutschland sein, nachdem ich ungefähr 9 Jahre nicht in Deutschland gewohnt habe und mal schauen, wie sich Deutschland und die Mentalität der Deutschen und alles verändert hat. Und komme ja gleichzeitig noch aus dem Land raus, weil als Flugbegleiter fliegst du ja immer schön in andere an andere Orte. Ja, und da habe ich mich dann auch beworben und als ich dann die Zusage bekommen habe, wusste ich, okay, ich mache das. Und ich habe mich so gefreut, also bei diesem Hotel-Auditor-Job habe ich mich auch super gefreut, aber beim Flugbegleiter-Sasein, da hat es hundertprozentig einfach gestimmt. Und ich habe da zwar natürlich drüber nachgedacht, weil das Gehaltseinbußen gewesen sind im Vergleich zu dem, was ich früher verdient habe, aber ich wusste einfach, das ist das, was ich machen will. Und so bin ich dann irgendwie in das Flugbegleiter-Dasein reingerutscht. Also eigentlich gar nicht geplant. Und finde es toll. Also ich mache das jetzt seit 7 Jahren und bin super happy dabei.
Cool. Und jetzt mittlerweile lebst du ja auch nicht mehr in Deutschland, sondern du lebst jetzt in Barcelona, also bist du eh wieder weg. Also Deutschland soll es nicht sein, ne?
Erstmal nicht. Vielleicht mit dem Klimawandel kann es ja in der Zukunft so sein, dass es dann wärmer ist. Vielleicht kommt man dann doch nochmal zurück. Ja, Deutschland, also ich muss sagen, ich habe 3 Jahre dann in Deutschland gelebt, in Mainz und fand das auch ganz toll, also da gibt es einen Wochenmarkt und ich koche doch sehr gerne und es ist natürlich toll, wenn du aus der Haustür rausgehst, 5 Minuten zum Wochenmarkt läufst und da dir aussuchen kannst, was du haben willst. Das hat so in der Karibik zum Beispiel natürlich gefehlt. Da gab es halt den Supermarkt, wo alles irgendwie aus den USA gekommen ist. Und ich fand dann auch, die deutsche Mentalität hat sich sehr geändert. Ich habe mich natürlich selber auch geändert in meiner Einstellung. Und
es ist ein bisschen pessimistischer.
Nee, ich war früher in Deutschland, muss ich sagen, sehr pessimistisch. Einfach weil alle mit so Gesicht rumgelaufen sind, oh, schlechtes Wetter draußen und ich weiß nicht. Und ich finde, das hat sich ein bisschen geändert. So in den letzten mittlerweile 15 Jahren.
Ist besser geworden?
Ich finde, es ist besser geworden. Also ich weiß noch, da bin ich, das ist natürlich ganz krass, du lebst in den USA, in Kalifornien, wo jeder sagt, hey, how are you? Und ne? Egal, wo du hingehst, in welches Geschäft, und dann kommst du, oder auf der Straße, da grüßen dich Leute, die du nicht kennst, oder du wirst angelächelt. Ja, dann kam ich, war ich in Düsseldorf bei einer Freundin, bin so zum Bahnhof und es war das Wetter, es hat nicht geregnet, das Wetter war also okay, und ich laufe mit so einem breiten Lachen auf dem Gesicht rum und guck aus Versehen so eine Frau an, lächelt der so zu und nick ihr so zu und die guckt mich total verstört an. So, was ist denn mit der los? Die dachte wahrscheinlich, ich bin irgendwie verrückt oder so. Und dann ist mir halt so aufgefallen, dass alle so muffig rumgelaufen sind. Und ich glaube, dadurch, dass immer mehr Leute jetzt Auslandssemester machen und mehr reisen, hat sich das auch im Alltag ein bisschen verändert. Also so fällt mir das auf, wenn ich jetzt in Deutschland bin, zwischen meinen Flügen mal. Auch die Leute an den Kassen, ich finde, die sind unheimlich freundlich. Also vielleicht war ich einfach früher muffig, das kann natürlich auch sein.
Ah.
Deswegen sage ich, ich habe mich selber auch verändert.
Wenn man das Eigenbild verändert, dann verändert sich auch das Fremdbild.
Ja, genau. Also ich glaube, es hat so mit beiden zu tun, sicherlich. Ja.
Mit Sicherheit so ein bisschen. Also ich glaube schon auch, also das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, dass viele, heute ist es ja einfacher, in die Welt zu reisen. Flüge sind unheimlich günstig geworden und die Welt ist so mehr verbunden als vor 10, 15 Jahren. Da war einfach noch alles teuer. Da war auch der Kontakt zwischen Australien und Deutschland teuer. Ich habe gestern mit meiner Mutter in Melbourne per WhatsApp telefoniert und es hat keinen einzigen Cent gekostet und es war eine super gute Qualität. Also es ist einfach heute. Und ich glaube schon, dass das halt auch auf die Gesellschaft ein bisschen, zumindest die jüngere Gesellschaft, auch wieder reflektiert.
Ja. Ich sag mal, wir Deutschen, wir reisen ja sowieso so viel. Es ist egal, wo ich bin. Also hier auch in Malaga oder gestern überall Deutsche und das sind auch oft sehr, also ältere, vor allen Dingen ältere Leute, die viel reisen. Und wo das noch mehr so auffällt. Im Vergleich zu anderen Nationalitäten, da sind die Deutschen ja schon, egal in welcher Altersklasse, sehr viel unterwegs.
Naja, die Deutschen will ja auch jeder haben, weil die Deutschen haben ja, die sind ja, die geben viel Geld aus auf Reisen. Wir sind ich glaube, von der Ausgabe, Gesamtausgabe, Gesamtvolumen, der Tourismusausgabe sind wir auf Platz 3 der Welt bei 80 Milliarden. Die Amerikaner sind Nummer 1, die geben 120 Milliarden im Jahr aus. Allerdings hat davon das meiste halt nur innerhalb des eigenen Landes.
Ja.
Die Deutschen geben das meiste pro Kopf aus. Die haben ja nur 80 Millionen Deutsche.
Ja.
Und die Amerikaner sind ja 300 Millionen oder so.
Ja.
Also es ist unglaublich. Die Deutschen reisen sehr, sehr, sehr viel und geben auch sehr, sehr viel Geld für die Reisen aus. Was ja was Tolles ist. Es ist ja toll, dass Leute reisen, weil Reisen
natürlich
die beste Schule der Welt ist. Also es ist einfach, du kannst von deinem Schreibtisch aus nicht lernen, wie Menschen in Südafrika oder im Kongo oder sonst irgendwo leben und wie das dort ist. Tiere. Wenn du in den Zoo gehst, Zoo ist ein anderes Thema. Aber wenn du einmal in Botswana warst und Elefanten im Tobo-Nationalpark gesehen hast, dann kannst du nicht mehr in Duisburger Zoo oder in Kölner Zoo gehen und Elefanten an. Geht einfach.
Ja, das ist was ganz anderes, ja. Also ich finde das auch toll, die Leute, die mit ihren Kindern halt reisen. Dann gibt es ja auch viele, die das mit Säuglingen oder so, habe ich welche in Costa Rica getroffen, ja, und ich kenne andere, die haben da so ein bisschen Angst vor sowas zu machen. Ich finde, es gibt nichts Besseres als das Reisen auch für Kinder als Schule.
Absolut.
Also, glaube ich. Also, nee, ich habe keine, aber...
Ich auch nicht, aber ich, wir waren jetzt ja gerade auch in den Alpen, nicht, ja doch, in den Dolomiten unterwegs, in Südtirol, und da haben wir auch eine Familie, sind wir mit denen, die haben wir so getroffen, sind wir 2-3 Tage irgendwie, haben wir uns immer wieder getroffen, weil wir gleich Strecke gewandert sind. Und es ist für so Kinder so einfach so toll. Es ist so viel besser. Die lernen in 5 Tagen in den Bergen mehr als in 2 Wochen in einem All-Inclusive-Retreat in Hurghada
ja.
oder so.
Ja, genau.
Nichts gegen Hurghada, aber schon ein bisschen was gegen All-Inclusive.
Ja,
ist halt einfach so was ganz anderes. Dieses Leben als Flugbegleiterin, wie ist das jetzt? Also wie sehr anders ist das von alledem, was du bisher gemacht hast? Und wie cool ist das? Oder wie, man stellt sich das ja schon sehr cool vor. Oder ist es cool? Ist es uncool? Wie ist es?
Also ich finde es super. Es ist allerdings natürlich auch so, dass es auch anstrengend ist. Also es manchmal innerhalb von Europa, da kommen wir abends im Hotel um 18 Uhr an und müssen am nächsten Morgen auch schon wieder um 7 aufstehen. Oder um 8. Und klar, da schläfst du halt nur, wenn du den ganzen Tag innereuropäisch unterwegs warst, bist du einfach kaputt von 3 oder 4 Mal 200 Leuten Hallo zu sagen. Ne?
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch, also wir haben ab und zu mal einen Tag in Toulouse frei, das ist natürlich dann super, weil du wirklich die Stadt auch super erkunden kannst. Und jetzt auf der Langstrecke zwischen 24 Stunden und 2,5 Tagen haben wir schon Aufenthalt. Und da kann man auch was machen. Und ich versuche da immer was zu unternehmen. Es gibt halt viele Städte, natürlich Hongkong oder auch Singapur. Das sind so ein bisschen mehr die Party-Destinations, wo viele hingehen zum Feiern. Und ich... Es macht mir auch Spaß, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt den Job auch ausgesucht, um was von der Stadt oder der Umgebung kennenzulernen. Das heißt, ich versuche immer an Orte zu fliegen, die ich noch nicht so gut kenne, was im Moment immer noch Asien ist, weil das der einzige Ort ist, wo ich noch nicht gewohnt habe. Und mache Ausflüge auch alleine. Also ich sage immer, möchte jemand mit, dann kommt jemand mit. Wenn nicht, dann mache ich das auch mal alleine. Und das finde ich unheimlich toll an dem Beruf. Weil, okay, es ist anstrengend, ich arbeite auf dem Hinflug und auf dem Rückflug, aber wenn ich das so richtig einrichte, dass ich genug schlafe, dann kann ich trotzdem noch ganz viel erleben und mitnehmen und auch sehen von den Orten und so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Und je öfter man natürlich da ist, umso mehr bekommt man auch ein Gefühl für den Ort, wie das Leben da so tickt und... wenn man jetzt kein Chinesisch spricht, okay, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr von der Körpersprache jedes Mal mitnehmen. Und was noch ganz toll ist, dadurch, dass ja meine Freunde aus der Hotellerie mittlerweile, zum Teil arbeiten sie nicht mehr in der Hotellerie, aber die meisten schon. Und die arbeiten alle paar Jahre auch immer mal wieder an neuen Orten. Das heißt, ich kann weiterhin super mit in den Kontakt bleiben. Also wenn ich jetzt nach Miami fliege, da haben wir eh nur, da kommen wir so gegen 16 Uhr im Hotel an und am nächsten Tag geht es um 14 Uhr schon wieder los. Dann treffe ich mich halt zum Abendessen oder zum Frühstück mit Freunden, die ich noch aus der Karibik kenne, die jetzt in Miami wohnen. Und dann bin ich in San Francisco, da kenne ich auch jemanden. Also die sind überall verstreut und das ist halt einfach genial, weil ja, geh mal hier zum Lunch mit denen oder da mal zum Abendessen. Und oft ist es ja schwierig, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, einfach wegen einer Zeitverschiebung oder weil sich die Leben, weil man sich nicht mehr sieht und ja, man hat einfach nicht mehr so viel Kontakt. Und das finde ich halt toll an dem Job jetzt, was es mir eben für Möglichkeiten gibt. Ja, ich lebe jetzt nicht mehr da, aber ich kann trotzdem viel mitnehmen.
Hast du denn die Möglichkeit, die Strecken selbst auszuwählen? Oder gibt es sowas wie eine Referenzliste, wo du sagst, oh, ich würde gerne, wenn ihr es schafft, setzt mich auf diesen Flug? Oder wie funktioniert das?
Ja, das gibt es. Also wir haben sogenannte, das nennt sich das Request-System, also Wunsch-System. Ja. Und dann können wir unseren Hauptwunsch abgeben und dann 2 Zusatzwünsche. Und wenn man noch eine Sprache eingetragen hat, so wie ich, habe Spanisch eingetragen, Dann kann ich allerdings nur für die Kurzstrecke auch noch einen Sprachwunsch abgeben. Und also der Hauptwunsch, den Hauptwunsch bekommt man eigentlich immer und die Zusatzwünsche je nachdem auch. Also klar, wenn ich jetzt dreimal im Monat nach Hongkong möchte, dann wird es wahrscheinlich nicht klappen. Also es geht schon so ein bisschen nach Firmenzugehörigkeit, wie lange man dabei war und auch wann man das letzte Mal da war.
Okay.
Ja. Das, aber ich habe eigentlich immer relativ viel Glück. Es gibt auch welche, die haben da ziemlich viel Pech, dass es mal für mehrere Monate gar nicht bei denen irgendwie hinhaut. Aber wenn man so flexibel ist wie ich, da ich habe keine Familie, keine Kinder, da ist es mir egal, ob ich jetzt am Wochenende fliege oder am Montag oder Dienstag. Und das ist natürlich bei Leuten, die Familie haben, die müssen das ja alles planen, mit der Schule, mit den Kindern, wer passt auf, wenn sie jetzt alleinerziehend sind zum Beispiel. Die möchten vielleicht nicht am Wochenende fliegen. Hm. Ne?
Inwieweit muss man, man muss aber auch schon auch sehr flexibel sein. Ne? Also ich kenne das von Flugbegleitern, dass ihr auch so eine auf Standby immer ab und zu mal seid, wo ihr dann irgendwie innerhalb von ein paar Stunden am Flughafen sein müsst, weil Krankheitsfälle, irgendwer kann halt gerade nicht, da müsst ihr einspringen.
Ja, genau, das gibt's auch. Also das haben wir ein paar Mal im Jahr. Da gibt es verschiedene Arten. Einmal gibt es den sogenannten Standby, da hat man eine Stunde Zeit, um am Flughafen zu sein. Und dann gibt es noch etwas, wo man eine Vorlaufzeit von 12 Stunden hat. Und man weiß halt nicht, wo man hinfliegt, sondern das erfährt man. Ja, das erfährt man dann.
Man muss halt quasi einfach nur zum Flughafen und dann wird man in irgendeinen Flieger gesetzt.
So ungefähr, ja. Also wenn die einen anrufen, dann sagen sie halt einem, wo man hinfliegt, wie lange die Tour dauert, wann man wieder da ist und ja, wann man, es ist auch so, dass man, kann auch sein, dass man nicht innerhalb von einer Stunde da sein muss, sondern dass es vielleicht 2,5 sind. Also bis jetzt musste ich erst ein einziges Mal innerhalb von einer Stunde da sein.
Ist es aber für dich, du lebst ja in Barcelona, Langstrecke bedeutet ja immer, du musst ja von Barcelona erstmal einen Anschlussflug nach Frankfurt nehmen, oder?
Ja, genau. Also
dementsprechend bist du ja eben
meistens
fein raus.
Nee, also wenn ich diese sogenannten Standby-Linien oder Wochen habe oder Tage, dann muss ich in der Nähe vom Flughafen sein.
Ah, okay.
Das heißt, ich übernachte dann bei Freunden vorwiegend.
Ja.
Ah. Weil sonst würde das gar nicht gehen, ja.
Ja, ja, eben.
Das verbinde ich dann aber ja mit Arztterminen, weil ich gehe noch zu manchen Ärzten in Deutschland. Ist ja so, wenn man einen guten Arzt hat, dann möchte man da bleiben. Und ich verbinde das dann mit verschiedenen Sachen, dass ich eben bei Freunden bin, dann treffe ich mich mal mit Freunden, dann erledige ich irgendwelche Sachen, die ich zu erledigen habe in Deutschland.
Cool. Von diesen ganzen Strecken, die du schon so alle gesehen hast oder geflogen bist, was ist so deine Lieblingsstrecke?
Im Moment Asien. Ich bin im Moment total der China-Fan, weil ich bin da einfach begeistert von der Schönheit. Man kennt ja zum Beispiel Shanghai, hat den Bund und die ganzen tollen Hochhäuser. Ich finde Städte auch ganz schön, aber ich bin eher so der Naturmensch und ich war da in zwei verschiedenen sogenannten Wasserstädten außerhalb von Shanghai. Und es war überlaufen mit Touristen, aber vorwiegend chinesischen Touristen. Und es war einfach wunderschön, wie so eine Art Venedig. Und ja, da gibt es halt unheimlich viel zu sehen. Oder auch Hongkong, da kann man wandern gehen und zum Strand. Also finde ich einfach toll.
Cool. Hast du ein Lieblingsflugzeug?
Ja, den A380. Das ist
echt?
Der Doppeldecker, genau.
Ja. Ich find den total geil.
Also ich finde den ganz toll, einfach weil der sehr ruhig ist, also sehr leise ist und meiner Meinung nach auch mehr Platz zum Arbeiten bietet. Und gerade weil er so leise ist, finde ich das toll. Und insgesamt, ich fliege nur Airbus. Es gibt auch Flugbegleiter, die fliegen auf Jumbo. Und da gibt es verschiedene Präferenzen. Es gibt viele, die finden A380 ganz hässlich und weil der aussieht wie so eine dicke Zigarre und gibt es unterschiedliche Auffassungen. Aber ich mag ihn super gerne. Ja.
Ich finde ihn auch total geil. Ich finde es einfach total krass, dass so viel Gewicht vom Boden abgeben kann. ist einfach so ein Monstrum.
Ja, das stimmt, ja. Ich finde auch jedes Mal, also ich muss sagen, ich bin zwar Flugbegleiter, aber ich bin trotzdem auch immer noch davon fasziniert, dass wir fliegen können.
Ja, ja. Wird auch nicht langweilig, oder?
Nee, also es ist schon toll.
Ja, das ist dann toll. Dann ist das auch eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass du den richtigen Job ausgewählt hast.
Ja. Ja, das ist echt super. Das kann man echt mit, also ich kann es jetzt mit sehr vielen Dingen verbinden, die mir Spaß machen und daher finde ich das gut. In der Zukunft würde ich zwar auch gern weniger fliegen, aber insgesamt finde ich es immer noch super. Ja.
Macht der Körper das alles mit? Also
ich sehe eine Veränderung. Deswegen möchte ich auch gerne auf Dauer gesehen weniger fliegen. Das ist ja bei uns auch möglich. Wir haben verschiedene Teilzeitverträge. Und damit man sich auch ein bisschen mehr ausruhen kann, das hat natürlich dann zur Folge, wenn man weniger arbeitet, verdient man weniger. Daher haben viele auch noch einen zweiten Job oder machen was anderes nebenbei, was ihnen Spaß macht. Und ich merke, dass ich jetzt oft länger brauche, um mich zu erholen.
Mhm.
Ja, mit dem Jetlag. Also mal geht es besser, mal geht es schlechter. Das kommt dann auch noch drauf an, gerade beim Fliegen, was wie geht es einem selber emotional? Also man hat ja immer mal Sachen, die so passieren im Leben. Und da ist man dann ja eh schon ein bisschen kaputter. Und da merkt man dann, dass das Fliegen einen noch mehr schlaucht. Genauso, wenn man am Anfang einer Erkältung steht, da geht ja jeder normale Mensch noch ins Büro, wenn er jetzt im Büro arbeitet. Oder sagen wir mal, alle Leute, die auf dem Boden arbeiten, die gehen trotzdem noch zur Arbeit. Wenn man jetzt aber dann ins Flugzeug steigt, auch mit einer leichten Erkältung, kann die sich unheimlich schnell super verschlechtern. Durch die Luft im Flugzeug, durch den, also am Anfang muss man ja immer den, hört man es ja so poppen im Ohr, ne? Da passiert ja unheimlich viel im Körper und es ist sehr belastend für den Körper, so ein Flug. Und wenn man dann halt ein bisschen krank ist, dann kann das ruckzuck gehen. Also ich habe meine Mittelohrentzündung bei der Landung hat sich diese Mittelohrentzündung rausgestellt. Das war da nicht so toll. Also da durfte ich auch nicht zurückfliegen, dann hing ich eine Woche in Angola fest, in Luanda.
Ach, ja, krass. Ja.
Ja, also das, daher.
Also dann lieb, also das bedeutet halt einfach für euch als Flugbegleiter, dass wenn ihr nur so ein bisschen rumkränkelt, dann müsst ihr jedes Zeichen halt also wirklich wahrnehmen
ja.
Und dann auch sofort Bescheid geben.
Ja, also ich mache das mittlerweile so, am Anfang habe ich, klar, wenn man anfängt mit dem Fliegen, dann wird einem gesagt, flieg ja nicht, wenn du krank bist, aber wenn man sich krank meldet, passiert es, dass der Flug weg ist. Dadurch ändert sich der gesamte Dienstplan und wenn man schon irgendwas geplant hat, wie Geburtstag oder was anderes, dann überlegt man sich halt manchmal, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht?
Ja,
und das
ja,
hab ich am Anfang auch so gemacht. Und bei mir ist es mittlerweile so, weil ich weiß, wie schnell sich das ändern kann. Ich weiß mittlerweile, bis wann ich fliegen kann. Und sonst melde ich mich krank. Meine Gesundheit geht mir halt vor. Also ich habe keine Lust auf ein geplatztes Trommelfeld oder ich weiß nicht was. Und ja. Daher mache ich das mittlerweile so, dass wenn es mir wirklich nicht gut geht, dann, dass ich mich auch schon zu einem Zeitpunkt krank melde, was ich früher nicht gemacht hätte, noch in der Hotellerie zum Beispiel.
Ja, 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 weil da konnte man ja noch vielleicht noch ein bisschen das so ein bisschen stretchen und ausdehnen.
Ja, oder so ein bisschen zurückziehen, wo eigentlich jeder sieht. Und in so einem Flugzeug, sag mal, wenn man jetzt wirklich krank ist, ist es ja auch nicht fair gegenüber den anderen Leuten, also nicht nur den Passagieren, sondern auch seinen Kollegen.
Ja, 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 ja.
Ja.
Ja, und die Keime verbreiten sich da oben auch noch schneller, ne?
Genau.
Ja, cool. Wir haben, ich finde, wir reden heute sehr, sehr lange, was sehr, sehr toll ist, ein sehr, sehr tolles Gespräch. Wir haben aber eigentlich recht nicht über das Leben als Flugbegleiterin und so weiter gesprochen und mehr über dein Leben, generell Reisen irgendwie in dein Leben eingebaut. Sehr, sehr spannend fand. Wir kommen jetzt aber auch zeitlich ans Ende dieser Folge. Aber ich wollte noch einmal kurz noch zum Thema, habt ihr besondere Tipps und Tricks, wie man, wenn man fliegt, Upgrades bekommt? Ist immer so ein sehr, sehr spannendes Thema bei Off the Path, weil ich halt auch so hier so Aerofares und so ständig buche und wollte immer fragen, wie geht das? Und ich sage immer so, sei einfach nur freundlich und frag nach. Aber du sitzt an der Quelle, du sitzt im Flieger und du kennst dich vielleicht ein bisschen besser aus als ich, der einfach nur gerne ab und zu mal fliegt. Hast du da irgendwelche besonderen Tipps?
Nee, leider bei Lufthansa nicht. Also Lufthansa hält sich sehr an die Regeln als deutsche Firma. Und ich weiß, dass es bei vielen Fremd-Airlines, gerade bei den amerikanischen, da gibt es die Möglichkeit, ja, auch Upgrades zu bekommen bei Lufthansa. Vielflieger bekommen mal ein Upgrade oder Leute, die sehr viel Geld für ein Ticket bezahlt haben und eine Klasse ist überbucht. Aber ansonsten gibt es da leider keine Tricks. Also es hilft auch nicht. Das passiert sehr oft. Da kommen dann Passagiere und sagen, ja, aber am Gate wurde mir das und das versprochen. Und wir wissen genau, dass am Gate nicht versprochen wird. Und manchmal wird es vielleicht so aufgefasst, weil die am Gate sagen, ja, fragen Sie nochmal drin, ob es vielleicht einen Platz gibt mit mehr Beinfreiheit. Aber wir dürfen innerhalb des Fliegers gar nicht Leute upgraden. Es gibt jetzt eine neue Initiative. Wir haben jetzt ja die Premium-Klasse in den Fliegern. Wenn es dort Verfügbarkeit gibt, dann wird eine Ansage am Gate gemacht, also bevor man einsteigt ins Flugzeug. Und dann auch nochmal im Flieger selber wird eine Ansage gemacht, wer Interesse hat, kann für einen Aufpreis in die Premium Economy. Mhm. Aber umsonst Upgrades gibt es leider nicht. Ich habe letztens aber gehört, dass man das jetzt bieten kann. Also, dass man vorher im Internet bieten kann.
Genau, man bekommt dann immer eine E-Mail vorher, dass man einfach einen Preis so angibt.
Genau.
Die Chance ist so schlecht.
Ja, aber cool. Selbst mit einem kaputten Sitz oder so wird nicht in die Business upgegradet, also leider nicht.
Die Zeiten sind vorbei, das war früher vielleicht noch so, aber das ist auch gut zu wissen. Jules, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, dass es geklappt hat. Wie gesagt, 6 Mal haben wir es versucht, 6 Mal habe ich dir die Aufnahme gestartet und diesmal hat es wunderbar geklappt. Über eine Stunde haben wir es geredet. Vielen Dank, dass du dir in deinem Urlaub die Zeit genommen hast.
Ja.
Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß in Malaga, ganz viel Sonne, ganz viel Wärme und ganz viel gutes Essen.
Ja, vielen Dank. War wunderschön auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich schicke euch Sonne nach Deutschland.
Danke. Dann bis bald, ne?
Ja, bis bald. Tschüss.
Tschüss. So, ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Lange ist es dieses Mal geworden. Wir haben, ist ja fast schon einer der längsten Folgen, die wir hier im Podcast haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Schaut auf jeden Fall bei Jules mal vorbei. Ihren Blog und ihren Instagram-Account haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Geht dafür einfach mal auf www.offthepath.com/Folge99, die 99. Folge. Und ja, was ich am Anfang schon erwähnt habe, schaut auf jeden Fall bei uns auch bei Instagram vorbei wegen einem Meetup am Wochenende. Falls ihr Bock habt, dabei zu sein, würde mich wahnsinnig freuen. Und natürlich halt auch auf der Seite von STA Travel bzw. auf unserer Seite für die Infos zur Leserreise. Es wird eine ganz, ganz tolle Reise. Ihr werdet es auf gar keinen Fall bereuen. Außerdem haben wir noch ein paar Partner mit dabei. Jeder Teilnehmer, der mit nach Südafrika kommt, der bekommt von Tatonka einen ganz neuen Rucksack gestellt und von Eschenbach Optik ein Fernglas für die Safari, was sehr, sehr wichtig ist, und von Hydro Flask so eine Trinkflasche, damit wir halt vor Ort nicht unnötig Plastikflaschen nutzen müssen und wegschmeißen müssen, damit es auch nachhaltig ist. Und ja, es wird ganz, ganz toll. Ich hoffe, ihr habt Bock. Meldet euch an oder schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, dann rufe ich euch an. Dann können wir das alles besprechen. Einfach eine E-Mail an sebastian@offthepath.com. Und ja, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an alle die jetzt in den letzten paar Tagen und Wochen nochmal eine Bewertung auf Instagram hinterlassen haben. Hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, besonders Luja2217 und Blogger CGN
für eure 5-Sterne-Bewertung und schaut auch auf jeden Fall mal bei Mittendrin vorbei. Mittendrin, unser anderer Podcast, unser 3D-Audio-Podcast. Da haben wir gerade eine Folge letzte Woche Donnerstag veröffentlicht im Corcovado-Nationalpark. Da haben wir Bullsharks, also Haie, gesucht an der Flussmündung und haben diese nicht gefunden, aber dafür haben wir ein ganz tolles anderes Erlebnis gehabt. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall mit euren Kopfhörern anhören. Es lohnt sich. Sucht einfach nach Mittendrin. Nicht auf Spotify, aber bei allen anderen Stationen, wo der Podcast halt irgendwie registriert ist. Bei iTunes zum Beispiel oder Podcast Addict. Einfach nach Mittendrin suchen. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche zum 100. Off the Path Podcast. Es wird sehr, sehr spannend. Ich habe eine Idee, wer es wird nächste Woche. Und wenn ihr mit dabei sein wollt hier im Off the Path Podcast und was zu erzählen habt, dann meldet euch gerne einfach eine E-Mail an podcast@offthepath.com schicken. Bis dahin, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Genießt die Feiertage, genießt das Wochenende und bis bald.